Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Gute Eltern sind konsequent, man muss konsequent sein, man darf nicht einknicken und das haben wir alle verinnerlicht und dann fühlt sich das oft schlimm an und falsch, wenn man dann was ankündigt und es nicht durchzieht. Und da finde ich es so wichtig, sich bewusst zu machen, es gibt einen Satz, den hat Bertolt Brecht vor fast 100 Jahren geschrieben und da hat er gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ne? Und das finde ich so einen guten Satz. Konsequenzen um der Konsequenzen willen haben überhaupt keinen Wert.
Konsequenzen um der Konsequenzen willen, also um ihrer selbst willen, haben keinen Wert. Ja, was hat denn dann einen Wert im Leben mit Kindern? Darum geht es in dieser Folge. Und ja, es geht auch um Konsequenzen und wann sie denn vielleicht sinnvoll sein könnten und wie sie denn dann aussehen müssten. Und es geht um viel, viel mehr. Denn diese Frau, Nora Imlau, hat eine solche Power, die packt in sein Gespräch unglaublich viel rein. Und diese Energie ist eine der Qualitäten, die ich an Nora schätze. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen oder in Seminaren wie dem Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation. Jetzt am Freitag, am 18.09. ist noch ein Platz, glaube ich, frei. Also wenn du willst, schreib ganz schnell und wir gucken, ob du noch rein kannst. Der Tag der Väter am 25.09. und da kommt noch viel mehr wie das Buch am 8.10., aber dazu ein andermal mehr. Heute geht es um Nora und ihr neues Buch Mein Familienkompass, was brauche ich und was brauchst du? Ich habe ja schon gesagt, dass ich an Nora ihre Energie schätze, dass wenn man mit ihr redet, da gibt es eine solche Menge und einen solchen Input an Informationen, an Ideen, das ist ein Sprudeln, das mich immer wieder begeistert. Das ist das eine. Das andere, was mir sofort einfällt, ist ihre Herzlichkeit und ihr großes, großes Herz für Menschen, die mit Kindern zusammenleben und Kindern, die mit Menschen, großen Menschen zusammenleben. Ja, und ihre Authentizität. Also trotz dieser ganzen Erfahrung, diesem Wissen und diesem besonderen Blick auf Familien, das wirst du auch in der Folge sehen, da sprechen wir über eine Situation, an der ich nicht weiter wusste oder ich mich nicht so verhalten habe, wie ich das von mir eigentlich mir gewünscht hätte. Da hat sie sofort ganz viele Ideen. Ja, das ist sehr wertvoll und trotz all dieser Erfahrung und diesem Blick auf die Familie ist sie einfach sehr menschlich, finde ich, sehr authentisch. Auch unperfekt menschlich und das zeigt sie an vielen, vielen Stellen und ja, am Ende wird es dann besonders menschlich, aber da musst du die Folge bis zum Ende hören. Jetzt genug der Vorrede und Vorhang auf für Nora. Hallo Nora.
Hallo Christopher.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ich freue mich sehr.
Ja, eine ganze Weile her. Ja, genau.
Ja, ziemlich genau, ja.
Dass dein Buch über das zweite gefühlsstarke Buch rauskam, ne?
Genau.
Und jetzt ist wieder eins hier. Ich finde es echt ganz schön dicker Schinken.
Ja, ja.
Soll ich abwerten sein? Ja. Mein Familienkompass. Was ist denn dein Kompass in deinem Familienleben?
ganz knapp gesagt ist mein Kompass das, was im Untertitel steht, was du auf dem rosa Button siehst auf dem Buch. Was brauche ich und was brauchst du?
Ja.
Das ist der Leitsatz, der mich und uns im Familienleben begleitet und der immer wieder auch in Stresssituationen für mich fast wie so ein Zauberspruch wirkt. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, alles ist total verfahren, dann so innezuhalten und wirklich nochmal so zu checken, wie ist jetzt gerade die Bedürfnislage? Ne? Was brauche ich jetzt gerade? Was brauchst du? Was brauchst du denn auch noch ein anderes Gegenüber? Denn wenn wir davon ausgehen, das ist ja so diese Grundthese von Marshall Rosenberg, dem Psychologen, dass wir Menschen alle Bedürfniswesen sind und letztlich alles, was wir tun, dem dient, dass wir uns eben bestimmte Bedürfnisse erfüllen wollen, dann sind eben auch alle Konflikte und alle stressigen Situationen im Familienalltag letztlich auch Situationen, in denen einfach irgendwas mit der Bedürfnislage gerade nicht stimmt, ne? Wo Bedürfnisse kollidieren oder wo Bedürfnisse unerfüllt bleiben und wir deswegen auf einmal zu sehr ungünstigen Strategien greifen, miteinander umzugehen. Und dieser Fokus darauf zu sagen, was brauche ich und was brauchst du, der hilft mir dann, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und zu sagen, mein moralischer Kompass, mein Nordstern sozusagen ist, dass ich alle Bedürfnisse in unserer Familie ernst nehmen und sehen will. Ich kann nicht immer alle sofort erfüllen, aber die Bedürfnisse sollen meine Richtschnur sein. Und mein Ziel ist, dass es uns miteinander gut gehen kann, dass jeder grob bekommt, was er braucht. Nicht in jedem Detail, aber ganz grundsätzlich. Und wenn irgendwas schief läuft im Alltag, dann will ich nicht mit der Brechstange meinen Willen durchziehen, sondern gucken, was ist hier gerade das Problem, ne, mit den Bedürfnissen und wo können wir da ansetzen unter der Oberfläche, um diesen Konflikt jetzt irgendwie zu lösen.
Hm. Hast du mal ein Beispiel, wo das...
Ich bin gerade sehr abstrakt, ne? Ich merke es selber. Habe ich ein Beispiel? Ja, ich habe natürlich viele, viele, viele Beispiele. Also mein Sohn ist jetzt gerade 4, er ist unser drittes Kind, also wir haben schon zwei Teenie-Töchter und mein Sohn ist jetzt gerade mitten in der Autonomiephase und da gibt es ganz, ganz oft so Situationen, wo er Dinge auf einmal nicht will, von denen ich eigentlich genau weiß, dass er sie kann. Also gestern wollten wir los und ich sage, Jakob, zieh dir deine Schuhe an und er sitzt da und sagt, kann ich nicht. Ja? Und ich weiß genau, dass er das kann. Und das ist ja so ein Moment, wenn man dann gerade sowieso eigentlich gestresst ist und losgehen will, wo man dann schnell so ein bisschen ungehalten oder ungeduldig wird oder dann so anfängt, so ein bisschen fies zu werden und sagen, dann gehe ich halt ohne dich los, ne? Wo ein bisschen auf diese Verlustängste einzahlt. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich ihn anguckte und sagte, was ist los? Warum kannst du deine Schuhe nicht anziehen? Was brauchst du jetzt? Ja? Und dann guckte er mich an und er hat ja noch eine kleine Schwester, die jetzt gerade 1 geworden ist. Und sagte so, der Emily, ziehst du auch immer ihre Sachen an. Ne? Und dann hat man total gemerkt, es ging in dem Moment gar nicht um dieses Schuhe anziehen, sondern es ging um dieses bekümmert werden, um dieses nochmal klein sein dürfen oder sowas. Ja. So, du brauchst es, dass du jetzt auch nochmal klein sein darfst. Ja, sagte er. Und dann ziehe ich die Schuhe an, ganz liebevoll, guck mal hier, rechter Fuß, linker Fuß. Und dann springt er auf und rennt los. Und die Situation hat sich ganz aufgelöst. Und dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, nochmal klein sein zu dürfen, einen kleinen Moment, war erfüllt. Und es hat ganz viele Situationen gegeben, gerade als meine erste Tochter klein war und große Schwester geworden war, wo ich in solchen Situationen echt einen Machtkampf angefangen habe und dann da stand und dachte, so, und ich gehe jetzt nicht los, bis du deine Schuhe angezogen hast, und wenn ich hier eine halbe Stunde stehen muss, so. Und da habe ich die Bedürfnisse eben nicht gesehen, sondern gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie demonstrieren, dass ich nicht erpressbar bin oder so. Und da finde ich diesen Paradigmenwechsel so wichtig und ich habe den natürlich selber für mich bewältigen müssen und ganz viel reflektieren müssen und dieses Buch will Eltern einfach Mut machen, damit ein bisschen vielleicht schneller zu sein, als ich das war. Ja, also einfach für sich zu reflektieren, was sind das für Prägungen und Glaubenssätze, die uns da auf dem Weg stehen, so zu agieren und wie können wir wieder dahin zurückfinden, mit unseren Kindern so ein bisschen im Hier und Jetzt zu sein und die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen.
Das mit der eigenen Geschichte hast du ja angesprochen, das funkt uns ja manchmal so ein bisschen dazwischen.
Ja, Riesenthema. Ja.
Was kann ich denn da tun?
Also ich schreibe da im Familienkompass ganz ausführlich drüber, über die Geschichte, die uns alle prägt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle in doppelter Hinsicht eine Geschichte haben. Das eine ist unsere individuelle, persönliche Lebensgeschichte, ne? Also was wir erfahren haben, als wir selber Kinder waren und herangewachsen sind, wie wurden wir erzogen? Ja, und gleichzeitig schleppen wir natürlich auch sozusagen die Menschheitsgeschichte mit uns rum. Die Kultur der Erziehung der letzten paar hundert Jahre, paar tausend Jahre, das wirkt in uns fort. Ne? Also, dass Menschen im 18. Jahrhundert beschlossen haben, Kinder müssen dressiert werden. Ja, und dass das dann sozusagen die Erziehung war, die unsere Urgroßeltern erfahren haben, das wirkt fort. In unserer Kultur, nicht nur in unserer biografischen Geschichte, sondern auch in der Geschichte der Menschen um uns herum, ne? Wie die erzogen worden sind, wie die geprägt worden sind. Und unsere Kultur ist sehr, sehr stark geprägt von Unterdrückung, von Machtmissbrauch, von auch einem ganz, ganz negativen Kinderbild. Also es gab sehr, sehr lange in unserer Kultur dieses vorherrschende Bild von einem Kind, das von Geburt an erstmal egoistisch und tendenziell bösartig ist, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und auch wenn wir aus der Bindungsforschung mittlerweile auch schon fast 100 Jahre lang wissen, dass das nicht stimmt,
Wahnsinn, ja.
Dieses Bild trotzdem noch so fest in unseren Köpfen. Und die meisten von uns würden es erstmal vielleicht von sich weisen und sagen, nein, ich habe ein ganz positives Bild von meinem Kind, ich mag mein Kind. Ja? Aber wenn wir dann so in solchen Situationen sind, wo ein Kind weint und schreit und sagt, ich will aber nicht ins Bett. Mhm. Und wir denken, wenn ich jetzt nachgebe, dann habe ich verloren. Mhm. Ja? Dann ist das dieses ganz alte Bild vom kleinen Tyrannen, den man nicht erstarken lassen darf, der dann auch in uns eben dann, das dann auch in uns dann auch nachwirkt. Und ich habe in meinem Buch, mein Familienkompass, wirklich ganz die gesamte Geschichte der Erziehung nachgezogen, von der Steinzeit. Ich muss dazu vielleicht sagen, ich bin das Kind von zwei Historikern.
Deswegen ist das Buch auch so umfassend geworden.
Ja, aber die Geschichte selber ist gar nicht so lang. Also niemand muss jetzt erschrecken und sagen, oh Gott, ich muss 200 Seiten Geschichte lesen. Es ist wirklich ganz fokussiert und ganz pointiert, wirklich auf die Erziehungsgeschichte fokussiert. Aber es kann uns wirklich einfach auch zeigen, wie alt bestimmte Glaubenssätze sind und wie tief die in unserer Gesellschaft verankert sind und warum es eben auch so schwer ist, das zu überwinden. Also wir stehen ja manchmal so da und sind dann auch manchmal so hart mit uns selbst im Sinne von, ich weiß doch, dass Strafen blöd sind. Warum mache ich das denn trotzdem? Mhm. Weil wir viele hundert Jahre gestraft haben und gestraft wurden, nicht nur wir, sondern auch unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Natürlich schüttelt man sowas nicht einfach ab. Ne? Ja. Und es ist ein großartiger Schritt, dass wir als Elterngeneration uns dieser Aufgabe stellen und zu sagen, wir wollen da was ändern, aber wir müssen uns auch darüber klar sein, dass jahrhundertealte Prägungen nicht mal eben mit einem Fingerschnipsen abgeschafft werden, sondern dass wir da halt einfach einen Schritt weitergehen können und unsere Kinder können wieder einen Schritt weitergehen. Und das ist aber ein Prozess, der braucht wahrscheinlich so lange, ne, wie die Gewalt in die Erziehung kam, braucht es, sie wieder auszumerzen.
Oh, wow. Ja. Das erinnert mich an, wir hatten mal so ein Gespräch, ne, darüber, dass das ja so ein bisschen anmaßend ist, ne, wenn man dann sagt, ich löse es auf oder ich mache es jetzt komplett anders. Ne? Mhm. Also das überfordert viele halt diese Gedanke, aber ich finde es auch auf eine Weise halt ein bisschen anmaßend, wenn man das sagt, ich löse das jetzt alles auf, alle Dinge, die da vor mir
fahren. Es ist ein bisschen ein zweistelliges Schwert. Ne? Es ist einerseits auch toll, wenn wir uns selber trauen, was wir alles machen können, und wirklich diese Macht, die da auch drin steckt, zu sagen, ein Mensch, der diesen Kreislauf aus Gewalt und Gegengewalt durchbricht, kann so ein ganzes System erstmal zum Erliegen bringen. Da liegt auch was ganz Kraftvolles und Starkes drin, und das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die Entscheidung eines Elternpaares zu sagen, wir machen das nicht weiter, wirklich eine große Veränderung bedeuten kann. Und gleichzeitig, denke ich, müssen wir eben auch großzügig mit uns selbst sein, wenn wir es oft nicht schaffen, unseren hohen Idealen so gerecht zu werden, weil, wie du sagst, es wäre anmaßend und übermenschlich, im Alleingang mal so eben die gesamte Erziehungsgeschichte abzuschütteln und bei Null anzufangen. Ja. Sondern wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir alle geprägt sind und dass sozusagen jeder Schritt in die richtige Richtung kostbar ist und dass gleichzeitig Rückschritte und Stolpern und Straucheln genauso dazugehören und menschlich sind.
Ja. Ja. Naja, ich habe mich auch letztens erwischt, dass ich habe ich bei dir gelesen, ne? Ging es ja um die Konsequenzen und die hast du nochmal aufgedröselt, ne? Die, was waren es denn? Natürlichen, logischen.
Ja, genau. Persönlichen Konsequenzen.
Genau, diese ganzen Konstrukte, die wir uns da ausgedacht haben, um eine Alternative zu Strafen zu haben. Und ich habe das gestern auch gemerkt, als ich meine Tochter abgeholt habe und die wollte halt nicht gehen, sondern war im Spiel versunken. Und dann habe ich mich verquatscht mit dem Vater. Und als ich dann fertig war, dann sind die wieder spielen gegangen, ne, bin ich gekommen und war dann sauer, weil ich merkte, meine Zeitplanung geht halt durcheinander. Ne? Also, ich musste noch einen Protokoll für den Elternabend schreiben. Ich wollte noch in dein Buch reingucken und ich hatte meinem Kind versprochen, dass wir noch Harry Potter lesen und ich musste noch kochen. Und es war schon 7:30 oder so. Oder?
Ja, geht alles nicht mehr raus. So, ja.
Genau. Aber ich habe da, wie du sagst gerade, ich hätte eigentlich sagen müssen, okay, ich habe gerade Stress, ne? Statt zu sagen, was habe ich gesagt? Jetzt können wir nicht mehr so lange lesen, ne? Wenn du kommst. Ne?
Ja, und ich finde eben auch mit diesen Konsequenzen, das ist so ein spannendes Thema. Konsequenzen wird ja auch oft einfach verwendet als so ein freundlicher, klingendes Synonym für Strafen. Mhm. Ne? Und gleichzeitig gibt es ja aber auch tatsächliche Konsequenzen, natürliche Konsequenzen, die einfach so sind, wie sie sind. Und ich bin gar nicht eine Gegnerin unbedingt von Konsequenzen. Dass Kinder auch erfahren, dass bestimmte Dinge Folgen haben, finde ich total normal und wichtig und natürlich. Und es wäre immens aufwendig und aus meiner Sicht auch nicht hilfreich, wenn wir versuchen würden, unsere Kinder von jeder Konsequenz ihres Handelns fernzuhalten oder so. Aber wir müssen wirklich ehrlich mit uns selbst sein, wie wir eben auch mit Konsequenzen umgehen. Und ganz oft ist es eben so, dass so dieser kleine Teufel auf unserer Schulter sitzt, der so ein bisschen sagt, jetzt passiert nicht nur eine Konsequenz, sondern die soll auch möglichst unangenehm sein, damit das Kind was draus lernt. Ne? Also wir puffern das nicht ab, sondern wir sagen, das hast du jetzt davon. So, ja? Und manchmal steckt da wirklich der Teufel im Detail. Es geht weniger um das, was tatsächlich passiert, als um die Haltung, mit der wir etwas begleiten. Beispiel, wenn dann so eine Situation ist, so wie du das beschreibst von gestern Abend, und ich habe solche Situationen auch ständig, ja, und du würdest für dich wirklich zu dem Schluss kommen, ich kann mein Versprechen, Harry Potter zu lesen, jetzt eigentlich nicht mehr halten, dann macht es einen riesen Unterschied, ob du deinem Kind dafür auch noch sozusagen die Schuld in die Schuhe schiebst und sagst, weil du jetzt so getrödelt hast, dir nicht mehr Harry Potter vorlesen, oder ob du sagst, hör zu, Schatz, jetzt ist hier echt ein blöder Fehler passiert. Du wolltest noch spielen, ich habe mich verquatscht, die Zeitplanung haut überhaupt nicht hin, ich habe morgen noch dieses Interview zu führen. Ich kann jetzt leider nicht mehr Harry Potter lesen oder nur ganz kurz, weil ich das auch echt ein bisschen verplant habe. Da kannst du nichts dafür, letztlich kann ich auch nichts dafür. Wir waren einfach beide müde, es ist jetzt passiert, lass uns morgen lesen. Weißt du, also dieselbe Konsequenz, aber man übernimmt ehrlich Verantwortung, man spricht offen miteinander und es geht nicht so um dieses Schuldspiel, dass man sagt, und wem schieben wir jetzt den schwarzen Peter zu? Und was ja ganz, ganz oft passiert, die sind in unserer Kultur so geprägt, ist, dass eben immer, wenn eine Konsequenz passiert, müssen wir erstmal einen Schuldigen ausmachen. Und ganz, ganz oft ist das das Kind in unserer Warte. Das Kind hat getrödelt, das Kind hat es nicht anders verdient, dass es dann nicht mehr eine gute Nachtgeschichte bekommt. Und in unserer Familie gibt es total viele Konsequenzen, die einfach passieren, also die nicht beschlossen werden, sondern die einfach so sind. Und der wichtigste Satz ist immer dieses, das ist jetzt einfach passiert. Niemand ist schuld. Wir ergründen schon, warum, weil daraus kann man ja auch was lernen. Guck mal, weil wir uns jetzt so verquatscht haben. Ne? Aber es geht nicht drum, weil du das gemacht hast, hast du es jetzt auch auszubaden. Und umgekehrt ist es durchaus dann manchmal auch so, dass dann natürlich so Dialoge entstehen, dass ich dann sowas sage wie, Mensch, jetzt hat das alles so lang gedauert. Und ich habe noch so viel zu tun und ich muss noch das und das machen, jetzt kann ich halt ja nicht mehr vorlesen. Dass dann eins meiner Kinder protestiert und sagt, du könntest aber ja auch an einer anderen Stelle was einsparen. Und das ist auch ein total wertvoller Impuls, um zu sagen, das stimmt, das ist nicht die einzig mögliche Konsequenz, die ich in Harry Potter lese. Ich kann auch einfach sagen, ich bin dieses Interview morgen unvorbereitet. Weißt du, und dann wird das auch laufen. Also ich habe immer noch eine Wahl. Und das ist okay, darüber zu sprechen und zu sagen, ja, okay. Und manchmal kann man ja auch solche Sachen dann tatsächlich auf unkonventionelle Weise lösen. Zu sagen, okay, dann sparen wir uns das mit dem Kochen und bestellen Pizza, dann ist auch wieder Energie fürs Lesen da.
Es ist ja am Ende tatsächlich, war es meine Haltung, das macht den Unterschied, wie du mir sagst. Das war ganz klar so ein strafender Absicht da drin. Und das ist interessant, weil das überhaupt nicht meinen Werten entspricht. Und und am Ende habe ich auch vorgelesen, weil mir das ja auch selbst so viel Spaß macht. Ich weiß, und das stellt das Ganze auf den Kopf total absurd. Ne? Ich mache etwas, an einer Stelle bin ich ganz hart zu dem Kind und dann bin ich dann, mache ich es dann doch. Also es ist ja auch die Inkonsequenz eigentlich, die ich lebe. So, ne?
Total, aber ich finde das sind total spannende Punkte drin in deiner Erzählung. Zwei vor allem, noch mehr, aber auf zwei will ich gerade kurz eingehen. Das erste ist das mit der Konsequenz. Das ist auch so eine Botschaft, die wir von klein auf immer auch vermittelt bekommen haben. Gute Elternschaft ist konsequente Elternschaft. Gute Eltern sind konsequent. Ja. Man muss konsequent sein, man darf nicht einknicken. Und das haben wir alle verinnerlicht. Und dann fühlt sich das oft schlimm an und falsch, wenn man dann was ankündigt und es nicht durchzieht. Und da finde ich es so wichtig, sich bewusst zu machen, es gibt einen Satz, den hat Bertolt Brecht vor fast 100 Jahren geschrieben. Und da hat er gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Und das finde ich so einen guten Satz. Konsequenzen um der Konsequenzen willen haben überhaupt keinen Wert. Konsequenzen sind insofern wichtig, als dass Verlässlichkeit wichtig ist. Wenn ich ständig meinem Kind was erzähle und dann das Gegenteil mache, das weißt du selber, ist das Gift für die Bindung, weil Bindung von Verlässlichkeit steht. Das heißt, unsere Kinder brauchen eine gewisse Konsistenz, ne, dass wir immer bei dem bleiben. Grundsätzlich, was wir sagen, dass sie wissen, unser Wort hat Wert. Und die brauchen auch so eine gewisse Kongruenz. Ne? Unsere Werte, unser Handeln sollten übereinstimmen. Genau. Ja. Aber Konsequenz ist nicht bedingungslos gut, sondern Konsequenz ist dann gut, wenn wir unseren Werten entsprechend etwas angekündigt haben und es dann unseren Werten entsprechend umsetzen. Ne? Ich lese dir heute Abend Harry Potter vor, dann mache ich das auch. Aber wenn ich sozusagen in einem schwachen Moment aus Wut, Überforderung, Genervtheit irgendeinen Mist ankündige, ja, was mir auch passiert, ja, dann ist echte Größe, ne, wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war, zu sagen, weißt du was, da habe ich Mist gemacht. Ja. Und ich kann ja auch erklären, ich kann sagen, du, ich war da so unter Druck, da ist mir in dem Moment nichts Besseres eingefallen, als dich zu erpressen. Wie doof ist das denn? Also das so wollen wir ja nicht miteinander umgehen, ne? Aber das kennst du sicher auch. Manchmal sagt man doofe Dinge, wenn man gestresst ist. So. Also das kann man ja offenlegen, ja. Ich hab meiner Tochter mal einen Laptop weggenommen aus so einer Wutaktion raus, weil mich das so genervt hat, dass sie die ganze Zeit da gesessen hat und ich hatte auf einmal so diesen Impuls, dieses Kind kann nicht vor den Medien versumpfen. Dann bin ich einfach in ihr Zimmer reingeschoben, den Laptop ausgestöpselt und habe den ganz oben auf mein Regal gelegt und dachte, der ist jetzt weg. Und da stand meine Tochter vor mir und sagte, du bist gemein. Und dann sagte ich, du hast recht, und bin wieder hochgelegt und habe ihn wieder runtergeholt. Und das war aber eine total eindrucksvolle Aktion trotzdem, wo sie so merkte, irgendwas ist da, ne, mit diesem Thema Medien. Und gleichzeitig, Mama klettert, jetzt hol ich das Ding wieder runter. Und dann habe ich ihn wiedergegeben und habe gesagt, es tut mir leid, es war nicht richtig, dir deine Sachen wegzunehmen. Das entspricht wirklich nicht der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Aber irgendwas war da heute echt los, dass mich das wahnsinnig gemacht hat, wie viel du heute am Rechner gehangen bist, können wir da bitte trotzdem nochmal drüber reden. Ne? Und dann sind wir in den Austausch gekommen und dann sagte sie selber, ja, das war jetzt letztens ein bisschen viel und so. Ne? Und dann sind wir da halt in den Austausch gegangen. Und ich will das gar nicht so darstellen, als gäbe es dann immer idealtypische Lösungen. Es war dann letztlich so, dass meine Tochter sagte, damit musst du jetzt aber halt gerade leben. Ich will jetzt gerade einfach auf die Computer spielen. Wir ziehen um. Ist auch anstrengend. Hat sie recht. Aber diese Aktion, was zu machen und dann zu sagen, ich muss das jetzt nicht durchziehen, sondern ich kann auch ehrlich sagen, das war jetzt keine besonders tolle Sache. Ich mache es mal rückgängig. War wichtig. Bin ich überzeugt von, dass das in meinem Familienkompass gibt es ein Kapitel, das heißt, Freundlichkeit ist keine Schwäche. Und das ist so ein Satz, den wir uns immer wieder sagen dürfen. Wir sind so darauf trainiert in unserer Kultur, dass wenn wir sozusagen nachgeben, dass wir dann die Dummen sind und dass wir freundlich sind, wir schwach sind und wer tough ist, der setzt sich durch und der lässt sich nicht erweichen. Ne? Dass ich das ganz wichtig finde, das so zu überschreiben mit diesem Glaubenssatz, Freundlichkeit ist keine Schwäche. Wenn wir großzügig sind, wenn wir Fehler eingestehen, wenn wir uns verletzlich zeigen, sind wir deswegen nicht weniger stark.
Was macht das mit Kindern, wenn die merken, dass Mama sich entschuldigt und sagt, oh, da habe ich, hast du recht, habe ich, oder der Papa sagt, okay, da habe ich irgendwie Kappes gebaut, würde man im Hessischen sagen.
Ja. Das ist für Kinder total kostbar, weil Kinder haben ja in den ersten Jahren vor allem diese Tendenz, ihre Eltern wie Götter wahrzunehmen. Die können alles, die wissen alles, die haben unbegrenzte Macht. Ja. Wirklich, in der Wahrnehmung eines drei- oder vierjährigen Kindes sind wir gottgleich. Ja, und das ist uns oft nicht bewusst, aber das ist natürlich eine immense Verantwortung. Und dann zu erkennen, diese Götter, ja, die ich auch mehr verehre als jede andere Person auf der Erde, machen auch Fehler. Und das ist okay. Und die entschuldigen sich und die machen Mist und rücken den wieder gerade. Und ne, das holt uns auch in gewisser Weise vom Sockel, macht uns menschlich, macht uns nahbar und verringert diese gefühlte Distanz zwischen dem Kind und uns. Kinder haben ganz oft das Gefühl, dass sie das Fehlermachen gepachtet haben. Ihre Eltern eigentlich nie Fehler machen. Und dass sie einfach so sein müssten wie ihre Eltern, aber sie kriegen es nie hin. Irgendwie egal, wie sie versuchen, sie machen immer was falsch.
Ja.
Und das kann unglaublich entlasten, zu merken, wir alle machen Fehler, wir alle sind nicht perfekt, wir müssen das auch überhaupt nicht sein. Ne? Und wenn dann Kinder auch erleben, dass wir mit uns selbst auch großzügig sein können, wir Eltern mit uns, dann macht das für sie auch glaubhaft und erfahrbar, dass wir mit ihnen großzügig sein können. Sonst haben sie ganz oft für sich das Gefühl, der Maßstab wäre eigentlich schon Perfektion. Und naja, mir verzeiht man vielleicht ab und zu noch was, weil ich klein bin, aber wenn ich groß bin, muss ich auch perfekt sein. Also da liegt ganz die Heilung drin, auch für uns Erwachsene. Dieses alte Muster, Fehler sind was Furchtbares, wer einen Fehler macht, muss bestraft werden, so, ne? Abzulegen und uns und unseren Kindern immer wieder zu zeigen, wie normal es ist und auch, dass es nicht gefährlich ist, perfekt zu sein. Ja.
Spürst du da so Auswirkungen oder kannst du das bei deinen Kindern beobachten, wo du denkst, ah, okay, da hat dir irgendwie was gewirkt, was ich da so immer predige?
Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Also ich finde es erstmal schon total wichtig, auch da eine gewisse Bescheidenheit und Demut als Eltern an den Tag zu legen, dass wir unsere Kinder nicht formen können. Unsere Kinder sind nicht großartig, weil wir sie so gemacht haben, sondern die sind schon so auf die Welt gekommen. Und ganz vieles, was sie machen und was in ihnen liegt, das entfalten sie, weil das ihr Potenzial ist. Und unsere Kinder lernen ja nicht nur von uns, die lernen ja auch, die gehen ja mit wachen Augen durch die Welt und gucken sich Dinge ab. Und wir können das gar nicht so gezielt steuern, manchmal, was sie sich aufnehmen, was sie jetzt auch gerade interessiert. Insofern finde ich es immer auch wichtig, dass wir als, also unsere Kinder sind mehr als das Produkt unserer Erziehung. Ne? Wir dürfen nicht da praktisch wie so einen Stempel draufkleben, das habe ich gemacht. Ich kenne großartige Erwachsene, die wirklich tolle Menschen geworden sind, eher trotz ihrer Eltern als wegen ihrer Eltern. Und gleichzeitig können wir als Eltern natürlich einen ganz positiven Einfluss auch haben. Das will ich auch überhaupt nicht geringschätzen. Aber ich glaube, es tut uns eine gewisse Demut gut zu sagen, unsere Kinder sind nicht wegen uns gute Menschen geworden, sondern die waren schon gut, bevor wir überhaupt Hand anlegen konnten in irgendeiner Form. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es anrührend manchmal ist, zu sehen, wie bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Überzeugungen, ein bestimmter Umgang miteinander im Familienalltag Spuren hinterlässt. Ja, mein Mann und ich sind beispielsweise vor ein paar Jahren dazu übergegangen, uns sehr bewusst beieinander relativ oft zu bedanken, also auch wirklich verbal, für Dinge, die wir so im Alltag tun, weil wir ganz oft das Gefühl hatten, es passiert so viel ungesehene, ungeschätzte Arbeit im Alltag. Man räumt die ganzen Spülmaschinen ein und wäscht Wäsche und kocht und keiner sagt mal Danke, weil irgendwie wird es so für selbstverständlich genommen und das fühlt sich nicht gut an. Und deswegen haben wir echt angefangen, dass also so, danke, dass du den Kleinen hingelegt hast, danke, dass du dran gedacht hast, Butter zu kaufen, danke, dass du gekocht hast, das wirklich auch einfach zu formulieren. Und das hat uns selber gut getan, wir haben das für uns gemacht. Und jetzt merke ich das eben so bei meinem Sohn, aber auch bei unseren Töchtern, dass sie das echt so ganz ohne sich da, glaube ich, viel Gedanken drüber zu machen, so übernommen haben, dass mein kleiner Sohn zum Beispiel jeden Abend sagt, danke, dass du mich ins Bett gebracht hast. Und das finde ich total süß, dass er das so formuliert, obwohl wir noch nie ihn mal dazu aufgefordert haben, sich irgendwo zu bedanken. Also wenn wir irgendwo an der Käsetheke sind und er kriegt ein Stück geschenkt und er will nicht Danke sagen, dann ist das kein Stress. Dann sagen wir einfach Danke für das Kind und nehmen ihn da aus jedem Druck. Und trotzdem hat er das für sich so verinnerlicht, dass das anscheinend das Normale ist im Familienleben, sich beieinander zu bedanken für das, was wir füreinander tun. Das finde ich cool. Und was ich natürlich besonders schön finde, ist auch diese Frage, von der vorhin schon mal die Rede war, dieses, was brauche ich und was brauchst du? Das ist wirklich ein Satz, den du in unserem Familienleben, wenn du jetzt hier einen Tag zu Gast wärst, immer mal wieder hören würdest. Wirklich ganz authentisch einfach in der Kommunikation, dass wenn ich irgendwie wie so ein aufgescheuchtes Tun durchs Haus renne, dass mein Mann mich stoppt und sagt, Moment, was brauchst du gerade? Ne? Also, und das habe ich jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass eben meine Kinder das auch miteinander nutzen, diesen Satz, dass meine Töchter dann miteinander da saßen und irgendein Spiel gespielt haben und dann waren sie sich irgendwie uneinig über die Regeln und die eine wollte so spielen und die andere so. Es war so ein bisschen ein Konflikt. Und dass dann eines der beiden Mädchen dann auf einmal sagte, so stopp, was brauche ich jetzt und was brauchst du, dass wir das lösen können? Und das fand ich total toll. Dass so dieser Gedanke ist zu sagen, wir gucken jetzt nicht daran, wer Schuld hat, sondern wir gucken danach, wie die Bedürfnisse sind, wer jetzt was braucht, um das lösen zu können, dass das so weitergewirkt hat. Und gleichzeitig, ich will da wirklich jetzt auch nicht ein zu romantisches Bild zeichnen bei uns. Es gibt ganz viel Streit auch zwischen den Geschwistern und ganz viele Situationen, wo sie das so nicht umsetzen können. Und es gibt immer wieder, ich war es aber nicht. Das kommt natürlich auch aus der Schule, aus dem Freundeskreis, aus Hobbys. Das kann man gar nicht eliminieren. Das wollen wir auch gar nicht eliminieren. Aber ich finde es schön zu sagen, die Familie ist so ein bisschen so ein sicherer Hafen, so ein Ort, wo immer wieder diese Erinnerung auch erfolgt, es geht nicht um Schuld, es geht darum, dass es allen gut gehen kann.
Ja, ich bin auch so erinnert an eine Situation mit meiner Tochter, dann da geht es auch immer hoch her, die hat ja auch sehr große Gefühle und dann war sie sehr stinkig auf mich und nicht mit mir gesprochen auf dem Weg zur Schule. Und dann sind wir auf dem Bürgersteig gefahren, hier in der Großstadt, mit dem Fahrrad und dann ist irgendjemand zur Seite gegangen und hat sie Danke gesagt, ganz freundlich. Dankeschön. So. Und dann dachte ich mir, interessant, ne? Also das ist gerade nur mit mir so, aber sie dann diese ganz Freundlichkeit nach draußen. Jeder, der zur Seite geht, sagt sie Danke und bevor, ne, weil sie weiß, wir fahren eigentlich auf dem Fußgängerweg, ne? So, wir dürfen das zwar, aber die, ne, so, und dann denke ich mir so, okay, interessant, ne? So.
Ja.
also durchkommt, ne?
Ja, auch eine große Kompetenz und mit den eigenen Gefühlen zu sagen, genau. Ich bin jetzt mit dir sauer, aber deswegen muss ich nicht den Rest der Welt schlecht behandeln. Das können nicht alle Menschen.
Genau. Das versöhnt mich ja dann immer ein bisschen. Denke ich, okay, gut, ja.
Ja, ja.
Weil wenn man da drin ist in so einem Streit, das ist, das schreibst du ja auch in dem Buch, ne? Also dass wir, wenn die so mit uns schimpfen oder so im Konflikt sind und uns das vorwerfen, dass das uns ja auch verletzt. Und du hast ja geschrieben, ja. Anfangs hast du versucht, dass du dann der, ich weiß nicht, was du geschrieben hast, sondern dass es nicht an dich rankommt, ne? Oder
ja,
dass du da so,
das so runterzuschlucken. Ja.
Oder so, ne? Ich kenne das ja auch, diese Tendenz mit honigsüßer Stimme, dann so, ne? So diese. Ja, diese vielen Familienratgeber oder Achtsamkeitsbücher werden dann so Bilder geweckt, ne?
Ja, das stimmt. Ja, und was ich zum Beispiel einen wichtigen Aspekt fand, auch einen schwierigen Aspekt, darüber zu sprechen, weil wir vorhin über dieses Strafende so ein bisschen gesprochen haben, dieser Impuls, unsere Kinder zu strafen, ja, der rührt ja oft daher, dass wir wirklich uns verletzt fühlen, dass wir das Gefühl haben, da ist ein Schmerz bei uns. Und es gibt dieses sehr archaische Bedürfnis manchmal nach Rache, ne? Zu sagen, wir wollen nicht sozusagen erlittenen Schmerz sühnen und dann ist er sozusagen okay. Und das ist so ein Mechanismus, der ist uralt, den tragen wir alle in uns und wir wollen uns das oft nicht eingestehen, deswegen wir geben dem Ganzen so ein pädagogisches Federkleid, aber ganz oft wollen wir uns bei unseren Kindern so ein bisschen wie rächen. Ne? Ja. Du hast mich warten lassen, dann sollst du jetzt auch keine Geschichte bekommen. Ne? Mhm. Und das zu durchschauen bei sich selbst, ist erstmal echt unangenehm, weil man sich selber ja nicht als Rächer wahrnehmen will. Und gleichzeitig hat es aber was ganz, ganz Konstruktives, das zu erkennen, weil in dem Moment, wo ich merke, es geht hier jetzt gerade gar nicht mehr um mein Kind, sondern es geht eigentlich um mich, ich habe hier einen Schmerz und ich versuche den durch Rache zu lindern, dann kann ich nämlich für mich sagen, okay, was könnte ich denn noch tun, um diesen Schmerz zu lindern? Was gibt es denn noch für Strategien außer Rache, um da sozusagen eine Balance wiederherzustellen? Brauche ich vielleicht einfach, dass mein Kind hört, was es da mit mir gemacht hat, was die Folge war, wie es mir jetzt damit geht? Ja? Oder muss ich mir jetzt erstmal vielleicht selbst was Gutes tun, bevor ich mich meinem Kind zuwenden kann? Also ich kann zum Beispiel meinem Kind sagen, du, dass du mich jetzt vorhin so die ganze Zeit angepöbelt hast, das hat mich so verletzt, dass ich jetzt erstmal mir was Gutes tun will, bevor ich jetzt dir was vorlesen kann. Weil mir geht es gerade echt nicht gut damit. Und es ist nicht deine Verantwortung. Du warst vielleicht auch einfach aus einem anderen Grund gerade schlecht drauf. Aber ich muss das erstmal jetzt für mich ne, heilen lassen, bevor ich wieder die Energie und Kraft habe, mich da dir zuzuwenden. Und es ist aber was völlig anderes, ob ich sage, ich habe einen Schmerz und ich möchte mich dem jetzt erstmal zuwenden. Oder ob ich sage, jemandem, der sich so benimmt, lese ich aber nichts vor. Ne? Das, obwohl ich in der, das ist wieder diese Sache mit der Haltung. Die Konsequenz ist letztlich genau dieselbe. Das Kind muss warten auf seine Geschichte. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob ich meinem Kind spiegle, was gerade mein Prozess ist, womit es mir jetzt gerade vielleicht nicht gut geht, aber gleichzeitig sage, ich übernehme die Verantwortung für mich. Oder ob ich da in so eine blöde Rache dann reinrutsche, zu sagen, getan, dann tue ich dir jetzt weh. Hast du jetzt davon.
Ja. Also es gibt tatsächlich in beiden Fällen eine Konsequenz, ne? Genau. Aber es kommt, der Unterschied ist die Haltung oder wie sie.
Genau. Das eine ist eine persönliche Konsequenz und diese persönliche Konsequenz, die muss ich zum Beispiel auch nicht durchziehen um jeden Preis. Ne? Das ist nichts, wo ich angekündigt habe und dann darf ich nicht einknicken. Sondern wenn, als Beispiel, wenn wir das jetzt so weiterführen, ja, ich würde meinem Kind sagen, du, das hat mich jetzt gerade echt traurig gemacht und verletzt. Ich muss jetzt ein bisschen für mich sein, ich muss ein bisschen runterkommen oder so, ja. Und dann würde mein Kind kommen und mich umarmen und sagen, es tut mir wirklich leid oder so. Ja, und man würde merken, es ist jetzt wirklich auch eine Geste von Verbindung. Das Kind erschrickt vielleicht auch darüber, dass es das gemacht hat. Und in dem Moment spüre ich für mich authentisch, der Schmerz ist weg, mir geht es wieder gut. Dann muss ich jetzt nicht, weil ich das angekündigt habe, noch 10 Minuten weiter traurig in meinen Tee starren. Sondern dann kann ich auch sagen, okay, weißt du was, dann können wir jetzt lesen, ne? Weil es authentisch ist. Es kann aber auch genauso sein, mein Kind umarmt mich und ich sage danke. Das bedeutet mir viel, ich brauche trotzdem noch 10 Minuten. Genau. Ne? Und also das darf alles sein. Aber es ist noch ein Riesenunterschied, ob ich sozusagen am Reißbrett eine Konsequenz entwerfe und da bleibe ich jetzt auch dabei. Oder ob ich ehrlich und authentisch und auch flexibel zurückmelde, so geht's mir jetzt und jetzt geht's mir so und jetzt geht das. Ja. Das ist so die Idee. Aber das Thema mit den Konsequenzen ist ein großes. Ich schreibe darüber recht ausführlich. Und ich finde es aber wichtig, das für sich klar zu kriegen. Und was ich eben ganz oft erlebe, ist, dass Eltern mich dann so fragen, ne? Dass sie sagen, ist es okay, das und das zu machen? Und dann wollen sie von mir so einen Daumen hoch, Daumen runter. Und ich finde das total wichtig, dass es bei den allermeisten Handlungen unmöglich ist, angesichts der Handlung zu sagen, ist okay oder nicht, jetzt mal von so extremen Sachen, Kinder schlagen, abgesehen. Es können ganz viele Sachen okay sein in einem beziehungsreichen Kontext und es können Kleinigkeiten massiv verletzend sein, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt und ich so ein bisschen subtil manipulativ meinem Kind versuche, die Verantwortung für meine Gefühle zuzuschieben.
Ja.
Das ist so ein bisschen die Krux. Und das klingt erstmal sehr kompliziert und auch ein bisschen theoretisch, aber wenn man das für sich mal so klar hat, macht es unglaublich vieles leichter eigentlich im Familien.
Ja, es macht es mir auch manchmal schwierig, über Dinge zu schreiben, weil ich einfach mal denke, so, es kommt drauf an. Ne? Es gibt immer so dieses Spektrum und für den, der so reagiert, ist diese Handlungsweise nicht gut und der für den, ne, so, also,
keine Ahnung. Ja, die Frage ist halt auch, was ist die Alternative? Ne? Ja. Also, wenn du das nicht machen sollst, was passiert denn dann stattdessen? Und was sind die Optionen, die du überhaupt gerade hast? Ja.
Ja.
Ja. Genau.
Ja, wie gehe ich denn damit um dann, wenn ich merke, dass ich so einen Drang habe zum Strafen vielleicht oder den Rächer in mir, die Rächerin in mir entdecke?
Ja, letztlich, also ein bisschen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, letztlich dieser Impuls zu strafen, dieser Impuls, Rache zu üben, kommt immer aus einem eigenen Schmerz heraus. Ganz oft. Also je unbändiger wir diese Wut spüren, desto älter ist meistens der Schmerz. Meistens sind es wirklich ganz frühe Kindheitserfahrungen, die da in uns irgendwie angestupst werden durch das Verhalten unserer Kinder. Kinder sind ja auch wahnsinnig neugierig. Wenn die merken, hier ist irgendwie ein Punkt, bei dem reagiert Mama oder Papa besonders intensiv, hauen sie noch dreimal öfter drauf, weil sie wissen wollen, was da ist. Und das ist natürlich ein krasser Schmerz, der dadurch einfach ausgelöst wird und mit dem wir oft nicht gelernt haben, umzugehen, als wir so klein waren. Das können Verlassensängste sein, das können Ängste sein, von sich nicht gut genug fühlen oder sowas. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, dass für ganz viele Eltern das so ein ganz krasser Trigger ist, wenn ihr Kind sie anspuckt. Also das ist so die ultimative Respektlosigkeit. Viele Eltern haben das Gefühl, wenn mein Kind das macht, ist wirklich eine Grenze überschritten, dann sagen sie mir doch letztlich, du bist nicht wert. Ne? Okay. Und gleichzeitig ist es halt so, dass relativ viele kleine Kinder in der Autonomiephase, die sie noch nicht so gut verbal ausdrücken können, spucken. Wenn die wütend sind oder überfordert oder frustriert. Und das ist relativ simpel zu erklären. Also es gibt einfach ganz viele Stressabbaustrategien, die ihnen noch nicht zur Verfügung stehen. Und spucken geht relativ früh. Fühlt sich in dem Moment auch gut an, ne? Man lässt was los, man hat da Kraft dahinter, man hat Power so ein bisschen und es gibt eine starke Reaktion.
Ja.
Ne? Und so ist es ganz oft, dass Eltern und Kinder sich so total hochschrauben in so einen Konflikt und Eltern stehen dann teilweise vor mir und sagen, ich fühle mich von meinem 18 Monate alten Kind als Mensch nicht geachtet, weil es mich angespuckt hat. Und dieser Perspektivwechsel zu sagen, dein 18 Monate altes Kind ist noch überhaupt nicht in der Lage wahrzunehmen, dass du überhaupt ein anderer Mensch bist. Ja. Dieser Perspektivwechsel ist noch nicht so ganz da. Das ist kaum ersichtlich, sondern es geht ja ganz um den eigenen Schmerz und um dieses, ich habe mich immer wieder in meinem Leben nicht respektiert und nicht wertgeschätzt gefühlt. Und jetzt mein eigen Fleisch und Blut, für das ich alles tun würde, spuckt mich an und tritt meine Würde mit Füßen. Das ist so ein Gefühl, was dann entsteht. Und das ist der Punkt, wo ich für mich als verantwortungsvolles Elternteil erkennen muss, das hat jetzt alles hier nichts mehr mit meinem Kind zu tun. Ich habe hier ein Thema mit Selbstwert, mit Selbstliebe, mit Würde, mit Respekt und dem muss ich mich zuwenden, unabhängig davon, was mein Kind tut. Egal, was unsere Kinder tun, ob die uns anspucken, ob die uns anschreien, ob die sagen, ich wünschte, du wärst tot. Ja? Was passiert mit Kindern? Nichts davon trifft eine Aussage darüber, wie wertvoll wir als Menschen sind. Und wenn uns das in Zweifeln bringt, wenn wir dann wirklich diesen Schmerz fühlen, zu sagen, vielleicht bin ich ja nicht liebenswert, dann liegt das an irgendwelchen uralten Botschaften, die uns vielleicht mal zugetragen wurden, als wir klein waren. Und das sind Botschaften, die wir überschreiben müssen, die wir heilen müssen. Entweder mit professioneller Unterstützung oder eben auch, indem wir selber in so einen Prozess gehen. Da gibt es ja auch Bücher, da gibt es Online-Kurse, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, Ich kann auch in meiner Beziehung versuchen, einen Raum dafür zu schaffen und zu sagen, ich brauche von dir jetzt viel Bestärkung, dass ich gut bin, wie ich bin, um diese innere Haltung auch haben zu können meinem Kind gegenüber. Und natürlich kann ich trotzdem auf einer ganz praktischen Ebene sagen, ich will nicht angespuckt werden, ja, und dieses Verhalten umlenken. Es geht nicht darum zu sagen, lass das einfach alle laufen.
Ja.
Aber es ist wichtig, sich klar zu werden, wenn wir so extrem emotional reagieren auf irgendwas, was unsere Kinder tun oder sagen, sind das immer letztlich ganz wertvolle Informationen darüber, was uns innerlich umtreibt, wo wir vielleicht einen Mangel haben, wo wir einen alten Schmerz haben, den wir uns zuwenden können. Mhm. Und in dem Moment, wo wir diesen Mangel behoben haben, wo wir uns als Erwachsene das gegeben haben, was wir als Kinder gebraucht hätten, sind wir an diesem Punkt nicht mehr so angreifbar. Dann können wir damit umgehen, dann können wir drüber stehen, dann können wir teilweise sogar lächeln und sagen, meine Güte, eigentlich ist das auch süß. Oder wenn so ein kleines Kind, das sich nicht zu helfen weiß, irgendwann nur noch Lama spielt, so, das ist doch irgendwo auch niedlich. Weißt du, was ich meine? Also da verändert sich die Perspektive dann total.
Innere Kindarbeit, das ist schon,
Genau, das ist so ein Stichwort. Und dieser Begriff inneres Kind, der klingt immer so ein bisschen ESO. Und ich weiß, dass da viele Leute Schwierigkeiten mit haben, mit diesem Begriff. Und gleichzeitig, wenn man sich klar macht, dass letztlich das innere Kind nichts anderes ist als Erfahrungen, die in unserem Gehirn abgespeichert sind, bestimmte neuronale Netzwerke, die sehr früh angelegt wurden und sehr machtvoll sind. Und dass sozusagen innere Kindarbeit nichts anderes bedeutet, als sozusagen neue neuronale Netzwerke anzulegen, die diese alten Muster überschreiben und die uns in unserem Alltag heute weiterhelfen, dann verliert das auch so ein bisschen diesen Klang, der viele Eltern abschreckt. Ne? So, ich will nicht so was Esoterisches machen. Letztlich geht es um nichts anderes als um Hirnchemie. Es geht einfach darum zu sagen, wir alle sind geprägt von bestimmten Nervenverbindungen in unserem Gehirn und manche sind günstig und manche sind nicht so günstig. Und wir haben die Chance, weil unser Gehirn lebenslang plastisch ist und sich verändert und lernt, ganz gezielt ungünstige Nervenverbindungen zu verändern. Und zum Beispiel, wir haben oft einen starken Link aus, wenn mir wehgetan wird, will ich auch wehtun. Und wir können das überschreiben und lernen zu fühlen und zu denken, wenn mir wehgetan wird, dann muss ich mir erstmal selber Gutes tun. Dann muss ich erstmal gucken, ob der Schmerz aufhört. Und dann kann ich mich meinem Gegenüber zuwenden.
Ja, wow.
Ja. Das ist ein Prozess.
Danke, Nora. Vielen, vielen Dank. Nicht nur für das Interview, sondern auch für deine Arbeit generell. Ne? Also einfach die Menge, in der du gibst. Ne? Das ist immer spürbar, wie du sprudelst. Teils von dem einfach auch von deiner, sehr authentisch teils von deinem Familienleben. Ne? Auch deinen unperfekten Anteil, ne? Zeigst. Das
den
ist, glaub
ich, unperfekten Anteil.
Sehr entlastend für die Menschen, die dazuhören. Ne?
Danke, das ist schön.
Jetzt habe ich noch, genau, also dein Buch, ne? Mein Familienkompass ist raus. Große, große Empfehlung an alle. Ansonsten deine Webseite packen wir rein. Und wo bist du zurzeit am besten zu finden? Auf Instagram und Facebook, oder?
Ja, Instagram, Facebook, Twitter. Das sind so die drei sozialen Netzwerke, die ich in einiger Frequenz bespiele. Ich bin natürlich auch immer mal wieder auch auf Lesungen unterwegs. Da kann man gut auf meiner Internetseite gucken. Aber jetzt Corona-bedingt ist es im Moment schwierig. Also da sind natürlich viele Veranstaltungen jetzt auch ausgefallen oder verschoben worden.
Aber es finden welche statt, habe ich gesehen?
Es finden welche statt, genau. Ich habe zwei Veranstaltungen in Berlin Anfang September. Und es werden auch noch ein paar andere Veranstaltungen stattfinden, die ich auf meine Webseite dann stelle. Und genau, und es gibt jetzt eben ganz neu die Möglichkeit, auf meiner Webseite auch einen Online-Kurs zu besuchen.
Genau, dein Online-Kurs.
Die sozusagen ergänzend zum Familienkompass von mir konzipiert wurde. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das ist ein bisschen auch ein Experiment, aber ich habe wirklich so viel da was für mich gefunden zu haben, was mir bisher immer gefehlt hat. Und zwar, wenn ich das ganz kurz noch so erzählen darf,
war halt
so, dass ganz oft ich das Gefühl hatte, ich schreibe diese Bücher und ich weiß ja selber auch, wie das ist als Mutter oder als Vater. Man liest dann so ein kluges Buch, da sind auch tolle Gedanken drin, man nimmt sich vor, das umzusetzen. Und dann kommt das wahre Leben und man hat eine große Schere zwischen Theorie und Praxis. Man weiß im Prinzip, wie man es machen wollen würde, aber der Alltag ist halt trotzdem so anders und es fühlt sich trotzdem manchmal wahnsinnig schwer an, das dann umzusetzen. Und da habe ich für mich in den letzten Jahren viel darüber gelernt, was kann uns sozusagen helfen, diese Schere zu schließen? Ja, wie kann das denn ganz konkret funktionieren, diese neuronalen Netzwerke zu verändern? Wie macht man das denn? Gute Vorsätze allein helfen da oft nicht weiter und Wissen allein hilft oft auch nicht weiter. Fühlen lernen, spüren lernen, was der neue Weg sein soll. Und da hilft, gibt es auch wirklich ganz gute Forschung dazu, Kreativität, künstlerisch tätig zu werden. Also das, was im Prinzip in der Kunsttherapie passiert, dass ich meine Gefühle, meine Gedanken zu Papier bringe, was mit meinen Händen mache und so mit meinem ganzen Körper was verinnerliche und nicht nur mit meinem Kopf. Ne? Und daraus ist die Idee entstanden, zu sagen, ich entwickle eine Kreativwerkstatt, also 8 Videos, die jeweils in 8 Wochen aufeinanderfolgend ausgestrahlt werden, wo Teilnehmende sich die angucken können. Und in diesen Videos bin ich in einer Werkstatt, in einer Kreativwerkstatt und erzähle so ein bisschen zu einzelnen Themen aus meinem Familienkompass nochmal vertiefend, was da die Herausforderungen im konkreten Familienalltag sein können und stelle dann so kleine Kunstprojekte vor, sozusagen kreative Aufgaben, die Eltern umsetzen können, die so ein bisschen spürbar, fühlbar, erfahrbar machen, wie sozusagen der eine Glaubenssatz verändert werden kann, dass er ein anderer werden kann. Ich weiß nicht, das sich jetzt gerade ein bisschen abstrakt an, aber das ist wirklich, da habe ich mir viele spannende und kreative Sachen überlegt, die auf so einer ganz tiefen psychologischen Ebene dann in uns wirken können, nachwirken können. Und das macht total viel Spaß, da ist ganz viel Leichtigkeit dabei. Man muss überhaupt nicht kunstbegabt sein, es ist kein Kunst. Es geht nicht drum um das Ergebnis, es geht rein um den Prozess. Es geht darum, was zu machen, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen und am Ende aber auch sowas wie ein Tagebuch zu haben, wie ein Reisetagebuch durch die eigenen Elternschaftsthemen, gespickt mit Bildern und kleinen Bastelprojekten und Briefen und Listen und kleinen Erinnerungsstücken, die sozusagen mir immer wieder auch ganz bildlich dann vor Augen stehen können in der Stresssituation, wo ich sage, stimmt, ich habe doch mal aufgemalt, wie diese neue Landkarte durch mein Gehirn aussehen soll, wenn ich Wut habe. Ich habe das doch vor Augen, ich habe das doch gezeichnet. Ja? Und das kann mir ganz anders nochmal helfen, dann reagieren zu können, als, es ist mein Sohn Jakob da.
Hallo.
Als wenn ich sozusagen nur für mich das einfach mal gedacht habe. Also genau, alle, die das Buch bis Anfang September gekauft oder gelesen haben, können kostenlos an der Kreativwerkstatt teilnehmen. Die ist über meine Website zu finden und gleichzeitig werde ich diesen Kurs auch immer wieder in den nächsten Monaten sozusagen anbieten. Und es gibt eine dazugehörige Facebook-Gruppe, wo man sich dann gegenseitig diese Kunstwerke auch zeigen kann und gegenseitig so ein bisschen sich inspirieren kann. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird eine ganz coole Sache und ich glaube, das Buch und der Kurs können sich ganz toll ergänzen auf dieser Reise sozusagen.
Ja, also macht das natürlich noch ganz anders Sinn. Also ich fand das total toll mit der Kreativwerkstatt. Ich dachte, ach, das kann ich auch schön verschenken. Und jetzt verstehe ich das nochmal ganz anders, ne, dass das tatsächlich eine praktische Umsetzung, eine spielerische praktische Umsetzung von dem Buch ist, Erweiterung. Ja.
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 Jetzt sagt mein Sohn, dass er mit mir was spielen will. Okay. Aber ich sage noch kurz, dass wir noch nicht ganz fertig sind. Jakob, mein Schatz? Möchtest du jetzt das Spiel spielen?
Ja.
Kannst du vielleicht kurz mal nebenan gehen und die Sophie fragen oder den Papa?
Nein.
Jakob, Schatz, ich muss hier noch kurz was zu Ende machen. Komm mal schnell, du kannst hier mitgucken, okay?
Okay.
Okay, dann spielen wir das Spiel.
Kannst du dich noch erinnern?
Wenn du fertig bist, sagst du es einfach mit mir.
Genau.
Können wir dann spielen?
Dann können wir spielen.
Erinnerst du warst mal, du warst mal bei mir. Kannst du dich erinnern?
Ja, hallo!
Hallo, guck mal, kannst du dich noch an die...
Ah ja, und die Rakete, ne? Und
das kannst du dich auch noch erinnern? Das Motorrad?
Genau, und der Christopher hat dir doch mal das Foto geschickt von dem Eichhörnchen.
Ja!
Anfang, erinnerst
genau.
du dich?
Genau.
Aber ich habe es noch nicht gesehen.
Müssen wir nochmal wieder angucken.
Okay. Lange. Ich kann dir nochmal ein Foto von unseren Kaninchen schicken.
Ich will es mal sehen.
Oh, jetzt ist das Handy auch noch dran. Warte mal. Du brauchst eigentlich noch was, ne? Ich krieg hier gerade ein bisschen mein anderes Kind, beint jetzt auch.
Sollen wir eine Pause machen?
Ja, warte mal. Christopher, können wir sonst die letzten Sachen noch mal was anders aufnehmen, die letzten paar Fragen? Weil jetzt wird nämlich die Emmy unruhig und mein Mann ist gerade nicht da.
Alles gut, ja?
Das ist in Ordnung?
Das ist in Ordnung, ja.
Tut mir leid.
Tschüss, Nora.
Okay, bis dann. Tschüss.
Jetzt?
Ja, diesmal gibt es keine abschließenden Fragen an Nora. Dafür konnte Jakob mit seiner Mama spielen. Das ist ein Elternpodcast und ich glaube, das Verständnis hat jeder, dass das wichtig ist, diese Zeit mit unseren Kindern. Und mich rührt das immer total, mein Herz, wenn ich sehe, wie Kinder kommen und diesen Kontakt herstellen wollen und wie, wenn dann die Erwachsenen so feinfühlig drauf eingehen. Wenn du da mehr drüber wissen willst, meine große Empfehlung, mein Familienkompass von Nora Imlau, das ist wirklich ein dickes Buch, aber randvoll mit Informationen und auch dieser liebevollen Blick auf uns Eltern einfach. Es gibt ein Kapitel ganz am Ende über Schuldgefühle und wie wichtig ist es, die anzuerkennen und die nicht weghaben zu wollen. Dass es nicht hilft zu sagen, ja, einfach liebe dich selbst, sondern das anzuerkennen, dass da so ein Schuldgefühl ist. Und das, finde ich, ist wieder so ein kleines Zeichen wie für das große Herz von Nora. Ja, wenn du es ganz praktisch ausprobieren möchtest, wie du Verbindung mit deinem Kind verstärken kannst, aufbauen kannst, vielleicht auch gerade, wenn große Gefühle da sind, der Tagesworkshop jetzt am Tagesseminar am Freitag, 18.09. ist, glaube ich, in 3 Tagen. Wir haben noch 1-2 Plätze frei. Wenn du willst, dann schreib mir ganz, ganz, ganz schnell. Und das findet hier in Köln statt. Es wird ein ganz wunderbares, oh Gott, wie oft benutze ich das Wort ganz. Also wir wollen einen Raum schaffen, der einfach sehr leicht ist, wo wir uns miteinander verbinden können, Erwachsene, und wo wir in so einem ganz liebevollen Raum auch lernen können, wenn wir das sehr achtsam machen und eine gute Zeit miteinander haben. Genau, darauf freue ich mich total. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast bewertest, gerne bei iTunes oder sonst wo, wo du ihn findest. Oder du teilst den Podcast, die Folge, wenn du denkst, jemand könnte da gut Input brauchen, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast oder diese Folge weiterempfehlst. Vielen Dank dir an dieser Stelle fürs Zuhören, dafür, dass du hier jeden Tag was alles gibst in deiner Familie, in dem Leben mit deinem Kind. Ja, da ein ganz großes Dankeschön von mir. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald.